Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Was gerade in Armenien passiert, ist wirklich sehr überraschend. Die Regierung ist bereit, Bergkarabach an Aserbaidschan abzugeben. Eine Enklave, die weitgehend von Armeniern bewohnt ist und um die beide Länder seit Jahrzehnten Krieg führen. Warum? Und was bedeutet das für Bergkarabach und für die gesamte Region? Ich bin Margarete Wohlan und bei mir im Studio ist mein Kollege Thomas Franke. Er war vor kurzem in Armenien und das nicht zum ersten Mal. Hallo Thomas.
Hallo.
Sie sind ein guter Kenner dieser Region und des Krieges, den Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach seit den 1990er Jahren führen. Die armenische Regierung bricht doch mit ihrem jetzigen Vorgehen ein jahrzehntelanges Tabu. Warum tut sie das?
Na, sie hat keine Wahl, die armenische Regierung. Also sie haben den Krieg verloren. Bergkarabach ist von Aserbaidschan zurückerobert worden. Völkerrechtlich gehörte es immer zu Aserbaidschan. Und die Menschen in Bergkarabach sind isoliert. Das heißt, Aserbaidschan hat die volle Kontrolle über Bergkarabach und den Zugang dorthin. Und nun ist es so, dass Armenien bisher Russland als Schutzmacht hatte und Russland ist in dem letzten Krieg, in der letzten Auseinandersetzung ausgefallen, hat sich nicht militärisch eingemischt. Dazu kommt, Aserbaidschan hat über die letzten Jahre mit dem Export von Öl und Gas, vor allen Dingen auch in die EU, sehr viel Geld verdient, hat davon Waffen gekauft und ist dann von der Türkei, dem Daueralliierten, unterstützt worden. Und jetzt steht die armenische Regierung mit dem Rücken an der Wand.
Sie haben mit Menschen aus Bergkarabach gesprochen, als Sie jetzt in Armenien waren, darüber, was sie denken, was sie fühlen und welche Perspektiven sie sehen für sich. Aber in Bergkarabach selbst waren sie nicht. Warum nicht?
Es ist blockiert, man kommt da nicht rein. Dazu kommt, das aserbaidschanische Regime ist kein freundliches Regime. Ich komme da nicht mehr rein. Ich habe zu oft über Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan berichtet. Also meine letzte Ansage aus Aserbaidschan war, in Baku möchte niemand mehr mit Ihnen reden. Ich sehe das ein bisschen als Ritterschlag für einen Journalisten. Das heißt, wir haben getroffen. Aber es geht rein technisch nicht. Die einzigen, die Zugang zu den Menschen in Bergkarabach haben, sind russische sogenannte Peacekeeper. Und das Internationale Rote Kreuz fährt Menschen rein und raus, die medizinische Versorgung brauchen, die aber teilweise, und das werden wir ja auch gleich in dem Beitrag hören, über Wochen festsitzen, bis sie wieder nach Hause zurück können.
Genau. Und jetzt hören wir die Geschichte von Ihnen.
Das Erebuni-Einkaufszentrum am Rand von Armeniens Hauptstadt Jerewan. Draußen sind die Häuser hoch und grau, drinnen in den Schaufenstern bunte Kleidung, Kosmetik in rosa Kartons, allerlei zur Dekoration, Schachteln, Girlanden, Kerzenständer. Es riecht nach Parfum, Seife und Klimaanlage. Im ersten Stock dominiert die Fritteuse. Rundherum Stände mit Softeis, Shawarma, Hähnchenfleisch, amerikanische Pizza. Hier treffen sich Elina Gevorgyan, Belam Nazakanyan und Anna Babayan. Alle drei sind 19 Jahre alt, alle drei studieren seit dem vergangenen Herbst in Jerewan Medizin und alle drei kommen aus Bergkarabach. Gerade bereiten sich die drei auf die letzten Prüfungen vor den Semesterferien vor.
Wir wollen in den Ferien eigentlich nach Stepanakert zu unseren Familien fahren, aber da die Straße dorthin blockiert ist, können wir das nicht. Wir bleiben hier.
Wir kennen hier fast niemanden.
Die drei haben Heimweh. Im Herbst waren sie das letzte Mal in Stepanakert. Elina trägt einen gezackten silbernen Ring auf dem Zeigefinger. Es ist die kreuzförmige Silhouette einer Kirche mit einem Turm in der Mitte. Daneben die Konturen zweier Köpfe. Die Kirche steht in Shushi, was von den Aserbaidschanern Shusha genannt wird. Die Kleinstadt und ihre Kirche sind ein Symbol für Karabach, historisch und militärisch. Denn der Ort liegt oberhalb der Hauptstadt Stepanakert und ist strategisch wichtig. Von dort kann man die Stadt kontrollieren. Die Armenier mussten Shushi 2020 aufgeben. Auch die beiden Köpfe sind Symbole für Karabach, Tatik und Papik, Großmutter und Großvater. Der eine etwas kleiner und spitz, der andere höher.
Großmutter und Großvater sind alles, was uns geblieben ist in Stepanakert.
Tatik und Papik gelten als Wahrzeichen von Bergkarabach. Bella wohnt in Jerewan mit ihrer Cousine zusammen, Anna bei ihrer Tante. Die Verhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan über Bergkarabach verfolgen die drei Studentinnen mit Sorge. Auch bei ihnen setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass Karabach für die Armenier verloren ist. Der verlorene Krieg und die vielen Toten dominieren ihr Denken. Bei vielen ihrer Kommilitonen stoßen sie damit auf Unverständnis.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass denen das vielleicht nicht egal ist. Sie fragen schon, wie ist es da jetzt bei euch, wie kommen eure Eltern zurecht? Aber es interessiert sie nicht wirklich. Es gibt hier sogar Menschen, die waren noch nie in Karabach.
In meiner Lerngruppe sage ich sehr oft, dass ich nach Hause möchte, dass ich mich hier nicht so wohl fühle wie bei uns zu Hause. Die anderen fragen immer, na, ist die Straße immer noch blockiert?
Ich denke dann, wisst ihr das etwa nicht, dass die Straße zu ist?
Im Krieg 2020 sind nicht nur Menschen aus Karabach gestorben. Auch das Militär Armeniens hat für die Region gekämpft. Auch aus Jerewan sind junge Männer für Bergkarabach gefallen.
Es gibt auch Leute, die uns nicht mögen. Ich denke deshalb, das sind aber nicht alle.
Andere denken, ihr seid Helden. Ihr habt so viel gesehen und trotzdem bleibt ihr dort. Verlasst die Stadt nicht, das Land nicht. Wir sind 19, aber wir haben schon 2 Kriege erlebt.
Weil wir einen sehr starken Willen haben.
Die Karabach-Armenier gelten in Jerewan als eigensinnig.
Meine Mutter zum Beispiel sagt, was auch immer geschieht, ich verlasse mein Haus nicht.
Elina beugt sich vor und zieht die Stirn in Falten. Keiner weiß, wie die Aserbaidschaner nach Jahrzehnten gegenseitigem Hasses und zigtausenden Toten die Armenier in Karabach behandeln werden.
Meine Eltern sagen, wenn sie kommen und uns auffordern zu gehen, dann sind wir die Letzten. Mein Vater ist ein sehr großer Patriot. Er liebt Karabach sehr. Er hält es in Jerewan nicht länger als einen Tag aus. Er fährt sofort wieder weg. Ihm gefällt es nirgendwo in Armenien, nur in Stepanakert. Da geht es ihm gut. Mir hat es dort nicht so gut gefallen, ich fand es langweilig. Aber nach einem Jahr hier will ich dringend zurück, denn in Stepanakert fühle ich mich wohl. Es ist nun mal meine Heimat, ich bin dort geboren. Das geht wohl allen so.
Einen aserbaidschanischen Pass anzunehmen, mit den Aserbaidschanern in einem Staat zusammenzuleben, das können sie sich nicht vorstellen.
Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich.
Wir wollen am liebsten gar nicht daran denken.
Vielleicht hätten wir bis 2020 noch mit ihnen gemeinsam leben können, es zumindest versuchen können. Aber nachdem so viele Jungs umgekommen sind...
Bedrückt trinken sie ihren Kaffee aus. Bergkarabach hat sich in den 90er Jahren für unabhängig erklärt, wurde aber von niemandem anerkannt. Ein Pseudostaat am Tropf der Regierung Armeniens mit eigener Regierung. Der Außenminister dieser Regierung sitzt in der Vertretung von Bergkarabach in Jerewan fest. Auch er kann nicht zurück. Er fühlt sich im Stich gelassen.
Da unser Staat international nicht anerkannt ist, haben wir nur ziemlich bescheidene Möglichkeiten, die Verhandlungen zu beeinflussen. Aber wir versuchen, über Kollegen und Experten unsere Befürchtungen an alle beteiligten Seiten heranzutragen.
Die Verhandlungen über das Schicksal Karabachs finden ohne die Regierung des Pseudostaates statt. Gazarian schluckt mehrfach trocken, bevor er spricht. Karabach ist das Opfer, das die Armenier bringen.
Im Leben ist es immer so, dass der Stärkere auf Kosten der Schwachen verhandelt.
Auf die Frage, wie er persönlich mit dem Druck umgeht, weicht er aus.
Damit habe ich mich ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten. Aber die Selbstbestimmung, von der wir sprechen, ist für uns kein Selbstzweck. Für uns ist die Anerkennung unserer Unabhängigkeit eine weitere Garantie, damit wir sicher existieren, unsere nationale, kulturelle Identität bewahren und ethnische Säuberungen vermeiden können.
Er befürchtet, dass Aserbaidschan die Armenier aus Bergkarabach vertreiben wird.
Wir brauchen jetzt ein internationales Format, das direkte Gespräche zwischen Baku und Stepanakert sicherstellt.
Direkte Kritik an der Regierung Armeniens äußert der Vertreter Bergkarabachs nicht. Es geht schon längst nicht mehr nur um Bergkarabach. Seit 2021 ist Aserbaidschan weiter vorgerückt, und zwar auf international anerkanntes Staatsgebiet Armeniens. Armenien ist Mitglied in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, kurz OVKS. Das Bündnis wurde 2002 als eine Art Gegenentwurf zur NATO gegründet und wird von Russland dominiert. Weiter sind dort Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan Mitglied. Wegen der Angriffe Aserbaidschans auf armenisches Staatsgebiet bat Armeniens Premier die OVKS um Beistand. Es handele sich um einen Bündnisfall. Wladimir Putin lehnte ab. Die Regierung Armeniens hat daraus Konsequenzen gezogen, erläutert der stellvertretende Außenminister Vahan Kostanjan.
Russland hat in dieser Situation bilateral und auch als Partner innerhalb der OVKS Verpflichtungen gegenüber Armenien. Es ist nur logisch, dass wir jetzt versuchen, unsere Kooperationspartner im Bereich Sicherheit zu diversifizieren.
Das heiße jedoch nicht, in Zukunft komplett auf Russland zu verzichten, betont Kostanjan. Ein Austritt Armeniens aus der OVKS stehe nicht auf der Agenda. Die Regierung agiert vorsichtig. Armenien ist weiterhin stark von Russland abhängig, vor allem wirtschaftlich. Auch Russland lädt immer wieder zu Verhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan ein. Gut 5 Autostunden weiter östlich befestigen die Aserbaidschaner die Grenze. Walzen drücken Teher platt. Die Straße nach Bergkarabach verschwindet in den sattgrünen Bergen. Es ist die einzige Verbindung. Ein Panzer sichert den neuen Grenzkontrollpunkt. Daneben ein Camp mit russischen Soldaten, die den Frieden hier überwachen sollen. Vahang Hairapetyan hat sein Auto am Rand einer Anhöhe in sicherer Entfernung vom Kontrollpunkt geparkt.
Most visit.
Sehen Sie die Brücke da? Das ist unsere. Hinter der Brücke ist Ihre Grenzanlage. Das grüne Dach da quer über der Straße. Sie erlauben nicht, dass die Bewohner von Bergkarabach nach Hause fahren. Im Waffenstillstandsabkommen vom November 2020 stand, dass der Korridor frei bleibt. Ich bin enttäuscht, dass die Straße geschlossen ist. Die Leute wollen essen, sie wollen leben. Es sind Menschen wie wir.
Seit mehreren Wochen hat Aserbaidschan außerdem die Gas- und Stromversorgung von Bergkarabach unterbunden. Medikamente sind knapp, ärztliche Versorgung schwierig. Ein einzelner Jeep kommt die Steigung hoch. Er ist weiß und mit roten Kreuzen gekennzeichnet, das internationale Rote Kreuz. Dann kommt noch ein russischer Militärbus hinterher. Das russische Militär und das Rote Kreuz sind die einzigen Organisationen, die derzeit die Grenze passieren dürfen. Vahang Hairapetyans Frau betreibt ein Hotel im nahegelegenen Goris. Seit Monaten ist es voller Menschen, die teils Wochen darauf warten, vom Roten Kreuz nach Hause, nach Bergkarabach gebracht zu werden. Im Foyer packen 2 Frauen Kosmetik und Lebensmittel in große karierte Taschen. In wenigen Minuten kommt ein Auto und bringt sie zum Sammelpunkt. Sie sind zu aufgeregt, um Fragen zu beantworten. Neben ihnen steht die 25-jährige Anna Avetisyan. Sie und ihre Mutter hängen seit einem Monat im Hotel in Goris fest.
Wir sind aus Stepanakert. Meine Mutter sollte operiert werden. In Jerewan haben sie sie allerdings untersucht und gesagt, es sei alles in Ordnung.
Anna Avetisyan arbeitet in Stepanakert in einem Hotel.
Hier gibt es nichts zu tun. Wir frühstücken, hängen im Internet rum, dann gibt es Mittag. Wir warten auf die Nachricht, nach Hause zu können.
Aus der Ecke einer Sitzgruppe beobachtet Michael Pochosyan das Gespräch. Er ist pensionierter Offizier der Armee von Karabach, hat Jahrzehnte den Landstrich gegen die Aserbaidschaner verteidigt. In der Brusttasche seines gestreiften Polohemds stecken ein Handy und eine Schachtel Zigaretten. Er war in Jerewan beim Augenarzt. Pochosyan kann sich nicht vorstellen, in einem Staat Aserbaidschan zu leben, denn der setze immer nur auf Gewalt gegenüber den Armeniern.
Es gibt ja auch noch viele armenische Kriegsgefangene. Warum lassen Sie die nicht frei, wenn wir doch mit ihnen zusammenleben sollen?
Vahang Hairapetyans Frau Anush Malinsyan kommt. Ohne sie wären die Gestrandeten aufgeschmissen. Sie trägt blaue Jeans, ein graues Polohemd mit dem grünen Logo ihres Hotels und ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Ihre Augen blitzen freundlich. Anoush Malinsyan ist in Goris geboren. Das Hotel hat sich vor 20 Jahren eröffnet und Stück für Stück immer weiter ausgebaut. Nun sei sie von der Hotelmanagerin zur Sozialarbeiterin geworden.
Yes, as a social worker. All problem you must do for them. Goris was being very.
Goris war früher eine sehr gemütliche Stadt, ein Tourismuszentrum. Jetzt ist es eine Brücke zwischen Armenien und Karabach. Es sind jetzt mehr russische Soldaten hier. Das ist auch nicht gut für Touristen.
Andererseits ist sie froh, zumindest die gestrandeten Karabach-Armenier zu beherbergen. Für die Unterbringung zahlt der armenische Staat. Sie findet, die Regierung müsse mehr tun, um die Karabach-Armenier zu unterstützen. Nachdem Aserbaidschan wiederholt auf armenisches Staatsgebiet vorgerückt ist, hat sie Sorge, dass Aserbaidschan auch Goris angreift.
Alles ist vorstellbar. Ich denke lieber nicht darüber nach. Wir haben Kriege gesehen. In den 90er Jahren wurde Goris bombardiert. Wir haben schon damals gelernt, uns zu verteidigen.
In den Jahrzehnten seit dem Krieg Anfang der 90er Jahre hat keine der beiden Seiten Interesse an einer Annäherung gehabt. Den Armeniern stand die Erinnerung an die an ihrem Volk verübten Massaker im Weg. In Aserbaidschan wurden die Vertriebenen aus Karabach mit Absicht in Armut und Elend gehalten, damit ihr Hass auf die Armenier nicht nachlässt. Die drei Studentinnen im Einkaufszentrum hatten in den 19 Jahren ihres Lebens keinen Kontakt zu Aserbaidschanern. Sie schnalzen mit der Zunge, wehren mit dem Zeigefinger ab.
Wir würden alle ganz sicher keine Freundschaft mit ihnen schließen. Mir scheint, vor allem würden die mit uns keine Freundschaft schließen, denn die haben das im Blut. Und überhaupt, man sieht an allem, dass wir Feinde sind. Ich glaube nicht, dass man das jetzt ändern kann. In 30 Jahren können es vielleicht unsere Kinder oder Enkel, weil sie das alles nicht gesehen haben. Aber ich zum Beispiel, ich will nicht mit ihnen zusammenleben.
Sagen Jelena und Bella, beide 19 Jahre jung, voller Überzeugung. Das sieht nicht nach friedlicher Koexistenz aus. Die veränderte Haltung der armenischen Regierung in Bezug auf Bergkarabach ist jedoch nicht das Einzige, was gerade im epochalen Wandel begriffen ist. Ihre gesamte außenpolitische Ausrichtung scheint in Bewegung zu sein. Thomas Franke, der Autor der eben gesendeten Reportage, ist weiterhin bei mir im Studio. Thomas, Armeniens Regierungschef Nikol Paschinyan hat Erdogan zu seinem Sieg gratuliert. Beim Dinner im Präsidentenpalast anlässlich der gewonnenen Präsidentschaftswahl Erdogans Mitte Mai. Allerdings war Paschinyan dort nicht allein, sondern mit 78 anderen Staats- und Regierungschefs. Trotzdem, finde ich, ist das wirklich außergewöhnlich. Denkt man nur allein an den Genozid an den Armeniern im Ersten Weltkrieg, den die Türkei bis heute nicht anerkennt. Ist die Enttäuschung auf Russland so groß, dass Paschinyan den Völkermord sozusagen opfert?
Nein, Paschinyan opfert den Völkermord nicht. Er lässt ihn weg, in diesem Fall. Und das ist ganz wichtig. Natürlich war das ein Völkermord und das ist mehrfach von Historikern festgestellt worden, unabhängig. Der Bundestag hat dazu einen Beschluss, diverse Parlamente haben festgestellt, dass es sich hierbei um einen Genozid gehandelt hat, 1915 im Osmanischen Reich, begangen durch die Türken an den Armeniern im Osmanischen Reich. 1,5 Millionen Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Ja, ich glaube 1,5 Millionen ist die Zahl. Also er opfert es nicht. Aber was an der Stelle sehr interessant ist, wie werden in Zukunft Aserbaidschan und die Türkei damit umgehen? Also meiner Ansicht nach ist es so, dass es auf jeden Fall eine Sicherheitsgarantie für die Armenier geben muss, die in Bergkarabach leben. Und es ist jetzt meiner Ansicht nach auf der Seite der Sieger verpflichtend, auf die Armenier wirklich zuzugehen und das zu tun. Ich bezweifle, dass das passieren wird. Also sowohl von türkischer Seite, aber auch von aserbaidschanischer Seite. Einmal, um auch diesen Genozid jetzt wirklich aufzuarbeiten, aber auch die Massaker, die von Aserbaidschanern an Armeniern in den späten 80ern und frühen 90ern begangen wurden. An der Stelle ist es ganz wichtig, die Armenier zu schützen. Denn wenn jetzt nach ein paar Monaten, ein paar Jahren den Karabach-Armeniern, die ja dann ein Teil Aserbaidschan sind, etwas passiert, wenn sich der Volkszorn Bahn bricht und es eventuell erneut Massaker an Armeniern in Aserbaidschan gibt, dann ist das eine fatale Situation. Das darf nicht passieren, auf keinen Fall.
Wie nimmt das die Bevölkerung auf, diese Beziehung zwischen Türkei und Armenien, die sich jetzt da neu etabliert? In Armenien gehören die Vertreibung und der Völkermord an den Armeniern zu ihrer Identität. Ich weiß, dass an jedem 24. April zum Beispiel, da begann der Genozid 1915, dass da die Menschen an diesen Völkermord gedenken, bis heute. Sind die Menschen nicht empört?
Nee, bisher nicht. Das ist ganz interessant. Also ich hatte den Eindruck, dass noch gar nicht so richtig dort angekommen ist, beziehungsweise dass die Menschen auch paralysiert sind durch ihre Wehrlosigkeit, die sie gerade realisieren. Das ganze Land ist ja strategisch im Umbruch. Das heißt, Russland als Sicherheitspartner ist ausgefallen. Aserbaidschan hat auch armenisches Territorium angegriffen, nicht nur Karabach oder Pufferzone. Und das führt dazu, dass viele sich zurzeit dazu nicht äußern. Die Opposition setzt komplett darauf, dass die Regierung an allem schuld ist und dass, wenn sie in der Regierung wäre, alles wieder besser wird, ist aber selbst verantwortlich für Jahrzehnte von Korruption und die Situation, die wir hatten 2020, als Aserbaidschan anfing, Bergkarabach zurückzuerobern, und wird von der Bevölkerung auch dafür verantwortlich gemacht. Das heißt, es gibt zurzeit keine klare, oder mir ist keine klare Linie in der armenischen Bevölkerung bekannt dazu. Das ist unterschiedlich und die Leute sind geschockt.
Wie sehen Sie denn generell die Änderungen der armenischen Außenpolitik? Wie würden Sie sie einordnen? Wohin steuert das Land?
Ich glaube, das Land weiß selbst noch nicht so richtig, wohin es steuert. Also es gab eine demokratische Revolution, in der Pashinyan an die Macht gekommen ist. Das ist etwas, was Russland in seinem Umfeld und in seinem Machtbereich massiv verhindert.
2018 war das, ne?
Das war 2018. Dann ist Armenien Mitglied in der OVKS. Das ist ein, wie eben schon im Beitrag gehört, ein Bündnis, was quasi gegen die NATO gegründet wurde. Und da gibt es eine Bündnisverpflichtung. Und Russland hat diese Bündnisverpflichtung nicht eingehalten. Und nun ist es an der armenischen Regierung zu überlegen, wie sie ihre Sicherheitsstruktur diversifizieren. Und zu diesem Thema gibt es halt erste Annäherungen und auch erste Angebote der Europäischen Union. Es gibt jetzt eine Mission, eine unbewaffnete Beobachtermission wird aufgebaut in der Grenzgegend, um einfach auch den Aserbaidschanern und auch den Armeniern zu signalisieren, egal was hier schief geht, wir sehen das. Russland betrachtet es natürlich komplett als feindlich, ist aber selbst vor Ort nicht wirklich mehr aktiv. Was daran liegen kann, dass sie durch den Krieg in der Ukraine so geschwächt sind, dass sie das Interesse an Armenien verlieren, würde ich jetzt nicht sagen, weil sie versuchen ja in ihrem Machtbereich zu ziehen, was sie können. Aber sie sind natürlich daran interessiert, dass so eine demokratische Regierung wie die von Pashinyan destabilisiert wird.
Soweit Thomas Franke, Kollege und Experte für die Kaukasusregion, über die prinzipielle Neuausrichtung der armenischen Außenpolitik, die Situation der armenischen Regierung momentan und nicht nur über die geopolitische Kräfteverschiebung vielleicht, was sie dafür bedeutet. Danke für diese Einschätzung, Thomas.
Vielen Dank für die Zeit und Aufmerksamkeit.
Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um die Verhaltensregeln, die Touristen und Touristinnen beim Besuch Indonesiens zu befolgen haben. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.